Es hat hier vorhin geregnet, aber jetzt ist gerade richtig schöner Sonnenschein. Und wir sitzen hier drin und sprechen miteinander. Aber gut.
Ja, ist doch egal.
Aber gut, ja. Na, wie geht's? Wie geht's?
Gut, gut. Und dir?
Auch. Bin ein bisschen durch. Intensive Woche gewesen. Gestern Abend ein bisschen unterwegs gewesen. Aber ja, sonst alles schick. Und bei
alles
dir?
Alles Paletti.
Genießt du das Wetter?
Es regnet, deswegen habe ich ja gerade rausgeguckt.
Ah, ja.
Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen und durch das viele Sitzen. Ja, ansonsten auch viel zu tun, viel Arbeit. Aber okay, alles gut. Im grünen Bereich.
Dann ist gut, dann ist gut. Mhm. Ja, Mensch, war ja einiges los jetzt die Woche, ne? War vieles, viel Trubel, viel Wirbel. Ich fand das aber total, ich fand das rückblickend richtig, richtig geil, was wir da gemacht haben am Montag.
Ja, ja, ja.
Also ja. Lass uns das doch kurz Revue passieren. Weil das ist ja schon im Grunde genommen die maximale Anmaßung gewesen. Was wir gemacht haben, war ja, wir haben dieses Gossip-Thema eigentlich auf so eine endgültige Ebene gehoben. Wir haben den Leuten gesagt, gebt uns Geld, damit wir über andere Menschen reden. Und die Leute haben uns Geld gegeben, teilweise dreistellige Beträge. Und das ist ja im Grunde genommen wahnsinnig absurd, dass Leute uns dafür Geld geben. Und vor allem, dass du damit ja auch praktisch Personen mit einer Summe bemisst. Also, dass du sagst, die und die Person ist uns so und so viel wert, für den nehmen wir 2 Euro, der kostet uns 100. Das ist jetzt total bescheuert im Grunde genommen.
Naja, auf jeden Fall.
Aber ja, es war auf jeden Fall witzig. Du bist heute so zurückhaltend.
Ich habe doch noch gar nichts gesagt.
Achso, na ich habe jetzt das Bedürfnis weiterzureden, weil du so kurz angebunden warst gerade.
Nee, red ruhig, ich höre zu. Ich habe zugehört.
Ja, also ich fand das tatsächlich total interessant und auch ein bisschen gruselig. Mhm. Also, dass Leute da wirklich sagen, wir schmeißen jetzt 200 Euro in den Hut, damit ihr über Jan Böhmermann redet, ist schon irgendwie absurd.
Ja, total, ja.
Was machen wir uns daraus? Was sagt uns das?
Dass die Leute Geld zahlen für komische Sachen und dass sie woanders Geld sparen für komische Sachen. Ne? Also meine CD oder mein Programm jetzt, was im Shop vorbestellbar ist, kostet 7 Euro. Und dafür muss man eine Menge Werbung machen. Die Leute bestellen zwar, ist auch cool, aber also wir haben, glaube ich, 333 Euro von einem bekommen, der ein Statement haben wollte zu Böhmermann. Da müsste ich 45 Programme verkaufen für. Ist komisch, ne? Finde ich auch.
Ja, aber es zeigt auch irgendwie, also für mich hatte das alles irgendwie so auch dieses Thema von dieser Lust daran, Streit zu beobachten. So dieses voyeuristische Element. Und das dann aber wirklich so stark zu empfinden, dass man wirklich Geld dafür ausgibt. Dass man auch viel Geld dafür ausgibt. Also es ist ja 333 Euro, eine Spende über 200 Euro, eine Spende über 120 Euro für die Flair-Thematik. So, also das muss man ja erstmal haben. Das ist ein ganzer Arbeitstag an Geld, den du da ausgibst.
Vielleicht hat jemand so viel Geld und dem ist es egal. Kann doch sein.
Ich finde das alles ausgesprochen merkwürdig. Also es sind für mich so Dimensionen, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Also ich würde mir nie im Leben für 120 Euro ein Statement erkaufen.
Nee, ich auch nicht. Aber lass uns doch erstmal erklären, warum sind wir heute so früh online und genau, was besprechen wir heute? Ich habe nämlich auch schon was, was ich gerne besprechen würde. Wir haben einfach spontan entschieden, wir hatten Lust.
Mhm.
Und heute Abend können wir nicht, weil normalerweise machen wir immer Donnerstagabend.
Ja, da konnte ich gestern nicht.
Genau, und dann haben wir gesagt, heute Abend, da kann ich nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir halt nachmittags spontan. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer haben wir jetzt?
220.
Okay, ist easy, alles gut. Aber wir sind nicht nur für Mitglieder, ne?
Nee, wir sind für alle.
Genau, und dann wolltest du auf jeden Fall nochmal einen Rückblick zu dieser Geldaktion machen. Aber ich finde, da kann man jetzt nicht viel mehr zu sagen, oder? Außer, dass man eben erstaunt ist, dass das klappt.
Ja,
was glaubst du, entschuldige, eine Frage noch schnell. Ja. Was glaubst du, was wir hätten maximal verlangen können für irgendein Statement? Habe ich mich nachher gefragt.
Ich glaube, also ich glaube, vierstellig hätte nicht geklappt.
1000 hätte nicht geklappt,
Ich
ich glaube
glaube, ich
schon.
glaube, 1000 wäre wirklich so, da hätten dann einige Leute, also gut, das habe ich mir aber auch gedacht, als wir dreistellige Beträge gefordert haben. Also ich finde das schwer zu beurteilen, wo so die Maximalgrenze gewesen wäre. Das kann ich wirklich nicht abschätzen.
War auf jeden Fall super spannend und dass dann Leute so viel gezahlt haben, war ja gruselig, hast du ja richtig gesagt.
Es ist, das, weißt du, so, ich finde das so interessant. Das habe ich jetzt in letzter Zeit mir öfter so gedacht. Das war ja auch das, was wir letztes Mal dann so ein bisschen angeschnitten haben. Du schaust dir an, mit wie viel Energie die Leute sich im Internet irgendwie auf Fäden einlassen und sich streiten und hin und her Reaction-Videos machen und sich wahnsinnig verbal an die Gurgel gehen und wie das eben auch angenommen und auch gekauft wird von vielen Leuten. Und halt, wie halt wirklich da auch einfach eine Menge Geld drin steckt. Und du überlegst so, das sind ja so abgehobene Probleme im Grunde genommen. Wir reden hier von dreistelligen Beträgen, die einfach mal so durch die Gegend geschmissen werden, für Worte, die gesprochen werden über eine andere Person. Und das ist so weit weg von allem, was mit der echten Welt zu tun hat. Während wir hier 300 Euro bekommen, sitzt vor dem Edeka hier bei mir in der Gegend immer noch jeden Tag eine Obdachlose und bettelt um 1, 2 Euro. Das ist so eine absurde Differenz, die ich überhaupt nicht vermitteln kann. Und die Leute bezahlen das. Die Leute schmeißen hier 300 Euro in diesen Stream rein und geben wahrscheinlich aber dieser Obdachlosen eher nicht einen Euro, den sie gerade mal dabei haben.
Weiß ich nicht. Außerdem weißt du ja nicht, ob die nur wegen eines Statements das bezahlen oder weil sie uns unterstützen wollen. Das weiß man nicht.
Das
Ja,
kann
außerdem
sein.
finde ich, sollten wir nicht undankbar sein.
Ich
Also
bin
es ist ja
überhaupt nicht
super nett, dass sie
undankbar.
es
Ich
waren.
bin überhaupt nicht undankbar. Ich finde einfach nur den Mechanismus total interessant. Und auch
Das ist
spooky.
interessant.
Auch wirklich spooky.
Ja, und noch was anderes, was du gesagt hast, fand ich wichtig. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Ach so, ja, wir haben ja der Gedanke zu dieser ganzen Geschichte war ja, wir wollten so viele Leute wie möglich triggern, um unsere Reichweite zu erhöhen. Und der Weg dahin war eben, dass wir gesagt haben, sagt ein Thema, zu dem wir ein Statement abgeben sollen, dann sagen wir euch, wie viel uns das wert ist. Und dann müsst ihr das bezahlen und dann sagen wir was zu diesem Thema. Und letztendlich haben wir uns die Themen ja nicht ausgesucht. Also wir haben die Themen, die die Leute besprochen haben wollten, genommen, haben uns dafür bezahlen lassen und haben dann, finde ich, auch ehrlich darauf geantwortet. Und da habe ich mich eben gefragt, hätte es nicht gereicht, wenn die Leute einfach abgewartet hätten, ob wir auf die Themen nicht von selbst kommen? Also hätten die dann nicht eine Menge Geld gespart?
Ja, schau mal, das ist ja, das stimmt schon, ja, aber wir sind ja am Ende des Tages für die meisten Leute so ein, wir sind ja ein Angebot. Dieses Angebot können wir irgendwie beziffern und es steht eben frei, ob man es annimmt oder ablehnt. Aber vor allem sind wir halt größtenteils wahrscheinlich für viele Leute, die das hören, ein zwar interessantes Hintergrundgeplänkel, aber eben auch Hintergrundgeplänkel. Wir sind Unterhaltung. Vielleicht Unterhaltung, die manchmal zum intensiveren Nachdenken anregt, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir sind ja etwas, was auch konsumiert wird. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube, dass sich die meisten Leute da gar nicht so Gedanken drüber machen. Die nehmen nicht wahr, dass hier zwei echte Leute sitzen, die danach irgendwie aufs Klo gehen oder in den Park spazieren oder keine Ahnung, irgendwie privaten Problemen haben, sondern das ist halt so, das sind so kleine Mikroeindrücke aus so einem gewissen Kosmos, wo sie dann so ein bisschen, vielleicht aus eskapistischen Gründen, das ist ja auch so ein bisschen was, was wir letztes Mal besprochen haben, mitschwingen können, wo sie sich manchmal dran reiben können, wo sie manchmal mit auf der Welle sind, manchmal dagegen oder einfach woanders. Ist alles vollkommen in Ordnung so, aber ich glaube, es ist für die meisten Leute tatsächlich nicht so wichtig.
Ja, zwei Dinge. Also ich glaube, zum einen gibt es da eine Verwechslung mit uns und dem, was wir tun. Und zum anderen gibt es eine Frage nach Echtheit. Also ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Ich habe jetzt so aus dem Nichts heraus zwei Dinge gesagt, die erstmal zusammenhanglos wirkten.
Erzähl mal. Ich kann mir vorstellen, wo es hingeht, aber erzählen.
Also das mit der Verwechslung meine ich, dass das, was wir hier tun, ja unheimlich oft einen Impuls auslöst, oder nicht unheimlich oft, aber bei manchen Menschen einen Impuls auslöst, darauf reagieren zu wollen. Und deswegen hast du ja eben ganz am Anfang richtig gesagt, wir haben gerade so eine Zeit, in der man gerne auf Dinge reagiert und sich das so selbst befruchtet, das Reagieren auf das Reagieren. Und das probieren wir ja hier immer wieder aus. Und der Weg dahin, wie wir das probieren, ist eben nicht wie bei anderen, dass wir uns an Anlässen festhalten, sondern wir schaffen selber Anlässe. Und das Stilmittel, diese Anlässe zu Anlässen werden zu lassen, ist, dass wir im Diffusen handeln. Also so, dass man nicht mehr weiß, wer sind die eigentlich jetzt gerade. Und deswegen das Spiel mit der Echtheit. Dabei ist das ein ganz einfacher Mechanismus, der, wenn der Rahmen klarer vorgegeben ist, auch verstanden wird von allen. Also wenn du in ein Theater gehst oder in ein Kino oder irgendwo, wo das abgegrenzt ist und du weißt, okay, jetzt gehe ich über die Schwelle und jetzt bin ich in einem anderen Raum, dann bist du auch bereit dazu zu verstehen, dass das, was du dort siehst, nicht die Wahrheit und echt ist. Und ich finde das gerade spannend. Also ich finde gerade diesen Aspekt spannend und damit lernen wir, ich, du, ich weiß nicht, ob du, aber ich auf jeden Fall umzugehen, damit umzugehen. Weil ich das gerade an dieser Form von Podcasts, wie wir sie machen, neu finde. Eben nicht wie die anderen, zwei Männer treffen sich und reden über ihren Alltag, sondern da treffen sich zwei, von denen man jetzt nicht weiß, wer die eigentlich in dem Moment sind, in dem die sprechen. Und sprechen über Dinge, von denen man auch nicht weiß, ob das Dinge sind, die sie wirklich betreffen. Und je näher man da dran kommt und je mehr man beherrscht, diese Grenzen zu verwischen und zu verändern, desto spannender wird das. Es hat aber auch schlimme Folgen. Also es hat auch unangenehme Folgen.
Ich habe das ja, haben wir ja letztes Mal auch so ein bisschen gemerkt, anhand der Kommentare, die es dann gab. Es gibt ja immer wieder Kommentare, an denen du merkst, okay, gut, da werden wir beide jetzt auch in gewisser Form aufgeladen durch private Geschichten, die diese Leute erlebt haben, die uns dann schreiben. Das geht mal zu unseren Gunsten aus, mal zu unseren Ungunsten. Aber es hat wenig mit einem selbst zu tun. Aber ich finde, an dem, was du gerade gesagt hast, ist ja das Interessante. Also es gibt ja so einen Authentizitätswahn. Also so ein, ne, wenn wir darüber sprechen, wir haben das hier letztes Mal, habe ich das ja angedeutet, wenn Tanzverbot darüber erzählt, was mit seiner Ex-Partnerin passiert ist und da andere Leute eben aus der Streaming-Welt involviert sind, dann macht er sich ja wahnsinnig nackt. Oder zumindest sieht das so aus, dass er uns da sehr tief reinlässt in was sehr Privates. Und gleichzeitig ist das aber ja, und das ist ja auch was ich letztes Mal schon gesagt habe, ein Verkauf. Also ist es dann in dem Moment noch authentisch oder ist es in dem Moment schon Produkt?
Du hast bei mir gerade einen ganz langen Hänger gehabt. Ich weiß nicht, hörst du mich noch?
Ich höre dich noch. Ich habe dich auch gerade nur so ein bisschen verkritzelt gesehen.
Jetzt seh ich dich wieder. Okay, jetzt sehe ich
Ja.
dich wieder in Realtime. Okay.
Ja.
Ich habe die Frage nicht, ich habe den Weg dahin nicht gehört. Ich habe nur die Frage gehört.
Also wenn wir über die Authentizität sprechen, die aber gleichzeitig eben so zur Schau getragen wird und alle sich immer so sehr darauf, sich sehr darauf praktisch einen runterholen, wie authentisch sie sind und so ganz tiefe Eindrücke zulassen, über ihre Beziehungen sprechen, namentlich, wo beide Teile der Beziehung irgendwie im Internet unterwegs sind, beide zusammen auftreten, mit ihren Gesichtern in die Kamera dann sagen, der und der hat mir das und das auch noch angetan zusätzlich. Kann das dann überhaupt in dem Moment noch authentisch sein, indem das so praktisch eben auf diese Bühne kommt?
Ja, da würde ich dir eine Gegenfrage stellen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Gesprächen, die wir führen, hinter der Kamera und vor der Kamera?
Ja.
Eindeutig, ne?
Kann man auf einer Bühne überhaupt authentisch sein?
Nee, man kann sich dem nur annähern. Man kann das so genau machen, bis der Zuschauer es nicht mehr erkennt. Aber man kann es nicht eins zu eins machen. So, weil dann wäre es ja echt. Dann wäre das, was man empfindet. Ja gut, empfinden kann man es echt, aber es ist nicht, der Anlass gibt es nicht her, weil du auf Bestellung diese Empfindung hast.
Ja, wenn man was reproduziert, stimmt das. Aber auch wenn wir eben zum Beispiel jetzt Ende des Jahres mit diesem Podcast auf Tour sind, dann wiederholen wir ja nicht etwas, sondern dann gehen wir auf die Bühne und wissen nicht, was wir miteinander besprechen werden.
Ich weiß nicht, was du damit sagen willst. Ich versuch's mal zu erahnen. Also, du willst ja die Frage stellen, wo ist die Grenze zwischen dem, was wir tun, was echt ist, und wo ist es nicht echt? Wo ist es nicht gekünstelt, artifiziell, inszeniert,
Inszeniert
wie
vielleicht. Oder wo
dargestellt?
enden wir, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, wo endet unsere Person, wo fängt unsere Rolle an? Denn man ist ja immer in einer Rolle, sobald man sich in die Öffentlichkeit begibt.
Ja, das ist also streng genommen sind das ja zwei Ansichten, die im Schauspiel existieren. Die eine ist die Stanislavski-Methode, bei der der Schauspieler sich etwas aneignet, also eine Rolle eigentlich nachspielt. Und die andere ist die Strasberg-Methode, das Method Acting, in der der Schauspieler etwas ist, was ein Teil seiner selbst sein kann. Er reproduziert sich selbst oder vergrößert etwas von sich selbst. Und das, was wir machen, ist im Grunde genommen Method Acting. Und da gibt es natürlich auch Grauzonen, in denen wir spielen ja uns, ne? Also wir spielen ja nicht eine Rolle, die fremd ist und nicht Teil von uns ist, sondern wir spielen ja uns nach. Und deswegen enthält die Rolle, die wir haben, ja auch ganz viele Teile von uns, die in dem Moment, in dem wir sie spielen, nur durch unser Bewusstsein zu unterscheiden sind, aber nicht durch das Bewusstsein der Zuschauer. Bei denen müssten wir voraussetzen, dass sie durch das Ambiente, in dem wir das tun, kapieren, dass wir nicht wirklich wir sind. Aber das ist schwierig, weil das Ambiente, in dem wir sind, jetzt nicht explizit eine Bühne ist oder ein Raum, der dafür gedacht ist, sondern wir missbrauchen ja eigentlich auch einen Raum. Wir missbrauchen ja einen Raum, der suggeriert, dass wir echt seien.
Ja gut, aber das ist, ich glaube, dass das ja so ein ganz ursprüngliches Missverständnis von Podcasts ist. Also es hat diese Unmittelbarkeit, auch dadurch, dass es halt primär ein Audiomedium ist, hat es, glaube ich, weil ich habe da mal mit einem Musikwissenschaftler drüber gesprochen, der meinte, Musik ist praktisch so oder so generell das, was du hörst, ist das Einzige, was wirklich so ganz unmittelbar im Kopf entsteht. Du siehst die Musik ja nicht. Du kannst dir ein Bild angucken, du hast einen visuellen Reiz, aber wenn du Musik hörst, du hast einen Kopfhörer auf und das geht praktisch direkt durch, so. Und deshalb hat das eine andere Unmittelbarkeit. Und ich glaube, dass eben durch diese und dadurch, wie viele Podcasts eben auch aufgebaut sind, dass da zwei Leute sitzen, die sich dann irgendwie, keine Ahnung, über ihren Alltag unterhalten, dass man da das Gefühl hat, man wohnt einer privaten Sache bei. Aber auch was wir ja hier machen, das ist ja artifiziell. Ich sitze hier vor einem Mikro, hier oben ist so ein Rahmen. Wir sind zusammengeschaltet über eine Distanz. Es gibt einen Vorspann, es gibt einen Abspann.
Ja, und es gibt noch etwas anderes. Die Leute wissen ja nicht, was wir vorher und nachher machen.
Stimmt.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir haben uns vor unserem letzten Podcast über eine Szene aus 1984 unterhalten, zwischen John Hurt und Richard Burton, und das haben wir in irgendeiner Weise nachgestellt, dann würden die Leute den Kontext sehen und sagen, ah, okay, jetzt verstehen wir das. Wir geben den Leuten sozusagen keinen Titel, wir geben ihnen keine Erklärung und wir geben ihnen auch keine Form und keine Auflösung, sondern die Leute sind komplett sich selbst überlassen. Und ja, das ist im Medium Podcast schwierig, aber ich finde nicht verboten.
Nö,
Es
überhaupt nicht,
ist
überhaupt
niemand
nicht.
sagt, dass es da eine Regel gibt, die das einem verbietet. Ich finde es sogar spannend, gerade in einem Raum. Also ich bin ein großer Anhänger davon, das Theater aus dem Theater herauszuholen und ins Leben zu ziehen. Und deswegen ist das total legitim, das zu tun, was wir tun. Wir müssen dann natürlich aber mit den Reaktionen leben. Also es ist klar, dass dann du auch nicht erwarten kannst, dass die Leute konventionell reagieren und entweder Buh rufen oder applaudieren, sondern sie nehmen das dann für bare Münze und reagieren eben auch auf einer realen Ebene.
Ist ja auch, tun wir ja auch. Also wir halten das ja aus. Und es gibt ja dann auch immer wieder Leute, die wirklich auch abenteuerliche Interpretationen haben. Und das ist manchmal krass, was so alles gesehen wird in diesen Dingen. Aber es ist ja auch okay. Also ich finde so, kann man dann, also ist das dann ein Missverständnis?
Nee, das ist eigentlich,
Eine
nee,
Interpretation.
ja, es ist auch das, also von unserer Seite auch aus das Weglassen von Side-Facts, die man bräuchte, ne, ist eigentlich eine Anleitung zum eigenständigen Denken. Weil wenn ich zum Beispiel bei unserer letzten Podcast-Folge erklärt hätte, was ich unter freier Assoziation verstehe, oder wie Psychoanalyse abläuft, oder eben diese Szene Richard Burton, John Hurt oder John Huston, ich weiß, nee, John Huston ist der Regisseur. Wenn ich die erklärt hätte dazu, dann hätte das aber keine Wirkung gehabt, was wir tun. Also es ist ja auch immer eine Frage des Effekts, den man erzielen will. Und wenn du Empörung erzeugen willst, musst du auch erstmal bedingungslos Fläche sein dafür. Weil sonst ist es durchschaubar. Das soll jetzt keine Rechtfertigung im Nachhinein sein. Viele Teile unseres Gesprächs waren ja auch echt. Ne? Wir unterhalten uns ja auch echt. Aber das hier ist kein Telefonat. Also wir telefonieren hier nicht miteinander oder wir haben keine Zoom-Schaltung unter uns beiden, sondern sobald wir auch wissen, dass Leute uns zuschauen, handeln und sprechen wir anders und agieren wir anders.
Und das ist manchmal auch für mich noch schwierig, so zu gucken, so wo endet jetzt das eine, wo endet das andere. Auch letztes Mal gelegentlich. Mittlerweile habe ich verstanden, was du meintest.
Hast du die Szene angeguckt? Die habe ich dir im Nachhinein geschickt.
Nee, die hab ich mir nicht gesehen, aber ich habe mir dann das Gespräch nochmal angehört und dachte dann irgendwann so, okay, ich checke jetzt, was er meinte. Ich finde, du musst dir trotzdem den Schuh anziehen, dass du es sehr persönlich gemacht hast. Aber das ist ja okay. Wir haben ja auch.
Aber ich habe mich auch entschuldigt
Ja,
währenddessen.
das ist gar nicht das
Ich habe mich
Thema.
mehrfach
Klar, ja, wir
entschuldigt.
haben ja auch danach gesprochen. Also es ist ja klar, wir haben kein Problem miteinander. Wir wissen ja, dass wir einander nicht wehtun.
Die Frage ist, wissen wir auch, wie weit wir gehen können, ohne dem anderen weh zu tun? Und das ist manchmal schwierig. Aber ganz schnell, will dich nicht unterbrechen. Ich habe dir danach ja diese Szene geschickt mit Richard Burton aus 1984, wo der John Hurt auf der Folterbank liegt und Richard Burton ihn verhört. Der ist ja Stellvertreter dieser unheimlichen Macht, so eine Art Stasi-Offizier, und ihn immer fragt: How many fingers do you see? Und er sagt immer, also er ist mit keiner Antwort zufrieden. Four, five, I don't know. So, er wird immer weiter gefoltert. Und das fand ich war, also ich hatte das jedenfalls im Kopf währenddessen. Ich habe es dir natürlich nicht gesagt, weil sonst hättest du es gecheckt. Aber guck dir die Szene nochmal an, wenn du sie siehst.
Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Also ich habe den Film nicht gesehen, ich habe das Buch damals gelesen. Ich überlege gerade, was war nochmal die Auflösung davon? Die Auflösung war, es ist egal, wie viele Finger sie sehen. Es ist wichtig, dass wir ihnen sagen, wie viele es sind, ne?
Ja, genau,
Genau,
ja.
das war die
Aber
Auflösung.
ein Aspekt, den ich auch vielleicht erwähnen kann, ist, was mich erschreckt in letzter Zeit, ist also nicht das, was berechenbar ist. Ne? Berechenbar ist, dass es dann Reactions gibt und das ist auch okay, damit muss man leben. Wir teilen aus, also müssen wir auch einstecken. Das ist part of the deal. Was mich ehrlich gesagt wirklich erschreckt, ganz ehrlich, ist, wie brutal und wie krass Leute, also wie weit sie gehen, um mit dem, was sie dazu zu sagen haben, einen Effekt zu erzielen oder zu verletzen sogar.
Das ist
Und
vor
das hast du mir
allem,
ja gesagt, ne? Du hast mir ein paar Kommentare geschickt, die krass rassistisch sind.
Also da müssen wir jetzt, ne, sagen wir jetzt dazu, das sind dann in den meisten Fällen nicht die Creator, die dann irgendwie eine Reaction hochladen, sondern das sind eben Dinge, die sich in den Kommentarspalten dann abspielen. Und ein Kommentar ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Das Gute an der AfD ist, dass sie Leute wie Serdar oder Weidel direkt ins Vernichtungslager schicken würde.
Warum Weidel habe ich nicht verstanden?
Warum, weil ja, bla, lesbisch und so.
Ah, okay.
Ja. Aber
Ja,
das ist
krass.
so,
Und
das ist, wenn das ein Kommentar ist, der unter so einem Video kommt, auch dann ist das, es hat nochmal eine gewisse Ironie, wenn der Typ, der das Video gemacht hat, im Video sagt, so ja, man nimmt Applaus von Rechten in Kauf und dann steht da dieser Kommentar und bleibt auch mehrere Stunden stehen. ist auch schon eine Ironie in sich, die auch so ein bisschen dieses Argument ein bisschen praktisch auflöst von diesem Applaus von der falschen Seite. Aber das ist krass, dass Leute sowas nicht nur irgendwie im Impuls denken, sondern sich halt auch nicht entblöden, das auch wirklich aufzuschreiben. So, und nicht
öffentlich.
Ja, öffentlich. Weil in dem Moment, in dem du das ja aufschreibst, fängst du ja schon an, das irgendwie zu abstrahieren. Wenn du diesen kleinen bösen Gedanken, wir haben ja alle diese kleinen bösen Gedanken manchmal, ne, aber in dem Moment, in dem du den ausformulierst und dann noch veröffentlichst und nirgends auf dem Weg dazwischen dir so denkst, so, vielleicht behalte ich das für mich. Da hatte ich vielleicht einen kleinen, intrusiven, niederträchtigen Gedanken. Ist okay, kann man haben, macht mich nicht zum schlechten Menschen, aber der sollte lieber bei mir bleiben.
Das ist total auffällig und ich hätte das nie gedacht, ehrlich gesagt, noch vor ein paar Monaten, dass so oft, wenn Leute mich kritisieren, meine Herkunft eine Rolle spielt. Ich bin dann ganz schnell der Türke, ja, der Osmane, ganz schnell soll ich abgeschoben werden, ganz schnell dahin gehen, wo ich hergekommen bin. Das ist krass. Also das ist echt etwas, was mich erschreckt. Und ich muss sagen, ich teile aus, ich stecke auch ein, kein Problem. Aber ich muss mir nicht bieten lassen, dass Leute mich in einer derartigen Weise diskriminieren. Also, und zwar ernst. Nicht, das sind keine Satiriker oder Künstler, die das irgendwie ironisch sagen, sondern das sind Privatpersonen, die das ernst meinen. Mhm. Und das in einer Umgebung, in der das, was ich tue, als Künstler viel mehr geächtet wird, auch wenn es meinetwegen einen Anlass dazu gibt, aber in keiner Weise im Verhältnis steht zu dem, was als Reaktion kommt.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Nun wird man uns natürlich vorwerfen, so ein bisschen jetzt abzuopfern, aber dass das immer dann sofort wieder aufkommt, das ist ja interessant. Sowieso ist es interessant, dass es ganz oft gar nicht auf einer argumentativen Ebene stattfindet. Also selbst wenn es nicht um deine Herkunft geht oder um meine Sexualität oder meine Männlichkeit, die auch dann immer sehr schnell aufs Tableau kommt, dann geht es halt super schnell darum, ich habe blonde Haare, du bist abgedriftet. Das sind so Dinge, die so in so einem ganz, ganz kleinen oberflächlichen Rahmen stattfinden. Wo ich mir denke, so, okay, gut, wenn du mich scheiße findest, dann führ doch Gründe dafür an. Vielleicht hast du ja recht. Ich würde es ja gern verstehen.
Ja, aber noch nicht mal. Also, dass wir die Möglichkeit geben, dass Leute uns scheiße finden, das ist ja eine Errungenschaft auch des Internets, wo Leute kommentieren können. Aber jetzt stell dir das mal vor, in einem anderen Zusammenhang. Stell dir mal vor, du gehst in ein Museum und da ist ein Bild, eine Aktzeichnung, die dir nicht gefällt. Zerschneidest du dann das Bild? Oder nimmst du dir das Recht heraus, den Typen anzurufen oder ihn in irgendeiner Form anzugreifen, zu entblößen? Das ist ja ein Kunstverständnis, was noch mittelalterlicher ist als das, was es im Mittelalter gab. Also das ist ja total rückständig. Und das mit dem Opfern finde ich übrigens gar nicht so. Also man darf auch Opfer sein, wenn andere Leute ständig aus ihrer Opferhaltung heraus zu Tätern werden. Ja, also die nehmen ja ihre Opferrolle, um damit noch selbstbewusster Täter sein zu können. Deswegen, warum sollen wir nicht sagen, wenn wir auch das Opfer sind oder uns so fühlen? Und ich finde das halt bemerkenswert, wie schnell Leute diese Grenze überschreiten. Also wie schnell Rassismus Leuten aus der Feder kommt, die sonst sehr empfindlich sind.
Ja, ich habe das auch gar nicht jetzt als Kritik formuliert, nur tatsächlich passiert das ja. Also die Strukturen, das, was gesagt wird über uns auch, das folgt immer sehr, sehr ähnlichen Mustern. Oder die meiste Zeit über gibt es sehr, 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 sehr ähnliche Formulierungen. Bei dir ist diese Formulierung zum Beispiel verbittert. Dir wird oft vorgeworfen, du bist verbittert.
Narzissmus.
Narzissmus, ja, du unterscheidest. Also der Hass deiner Rolle ist übergegangen auf deine Person. Mhm. Wo man die Frage stellen könnte, ist das wirklich so oder spielt er die Rolle einfach auch noch in anderen Kontexten? Oder spielt er sich so gut, dass man nicht erkennt, dass es eine Rolle ist? Bei mir ist es ganz oft dieses...
Aber geiles, entschuldige, kurzer Einwurf. Noch geiler ist, und das ist ja eine rhetorische Gemeinheit, wenn man sagt, ich weiß aus dem unmittelbaren Umfeld, dass die Behauptung, die ich hier aufstelle, wahr ist.
Ja, ich hab mal mit jemandem gesprochen, der mal mit dem zusammengearbeitet hat. Und hat dieses und jenes gesagt. Und bei mir ist es dann oft eben, ich bin altklug, ich bin devot, ich bin irgendwie, ja, ich hänge mich so hinten dran, ich bin nicht auf Augenhöhe und so. Es sind immer sehr, sehr ähnliche Strukturen. Und die kommen sehr verlässlich. Also da kannst du eigentlich die Uhr nachstellen. Und ich frage mich dann immer so, okay, gut, schreiben die Leute das jetzt, weil die das für einen originären Gedanken halten? Schreiben die das, um generell ihren Unmut auszudrücken? Schreiben sie das, um vielleicht auch weh zu tun? Also was ist genau der Grund dafür, dass das geschrieben wird? Weil wenn du das in die Öffentlichkeit schreibst, dann willst du ja was nach außen geben. Was wollen die nach außen geben? Wollen die einfach nur sagen, ich bin angepisst? Oder wollen sie dir sagen, ich habe eine Kritik an dir? Also geht es da wirklich um uns oder geht es um die, wenn sie auf uns antworten?
Ich glaube, es geht um die. Aber es hat, glaube ich, auch noch andere Ursachen. Und wir sind da so weit jetzt vorgedrungen, dass wir im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, das kaum erklären können, ohne dass es jetzt wahnsinnig ausschweifend wäre und dann wieder zu dem führt, was wir schon tausendmal gesagt haben. Kurz gesagt, ich glaube, wir leben in der Mitte einer gewaltigen gesellschaftlichen Psychose. Und diese Psychose drückt sich in ganz vielen unterschiedlichen Facetten aus. Also zum einen in dieser Art der Meinungsführung, nicht nur der Meinungsbildung, sondern auch der Meinungsführung, der Meinungsbehauptung. Und dann in der Art, wie Menschen Argumente benutzen, die eigentlich vollkommen fremd sind zu dem, was sie vertreten wollen, um damit ihre Meinung noch stärker behaupten zu können. Also dieses Rechts-Links-Argument zum Beispiel, ne? Das ist jetzt so ein ganz gern benutztes Tool, was man einsetzt, um jemanden, schönes Wort, zu framen, zu sagen, ne, der gehört jetzt zur anderen Gruppe, der ist einer von den anderen. Und die Ursache dafür, glaube ich eben nach wie vor, hat mit den gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 5 Jahre zu tun, bedingt durch Corona und Ukraine-Krieg und den Parametern und den Zutaten, die ohnehin schon da waren und die dann von diesen Dingen gepusht wurden und noch höher katapultiert wurden. Also sprich Internet, öffentliche soziale Auseinandersetzung in Plattformen. Und eben dann in dieser Krisensituation hat das nochmal eine große Bedeutung bekommen. Und auch die Macht dessen ist größer geworden und das ist übrig geblieben. Also die Verzweiflung, mit der man sich damals zur Corona-Zeit im Internet gefunden hat und verbünden konnte, um sich vielleicht in irgendeiner Form zu orientieren, die ist jetzt umgeschlagen in einen Missbrauch. Also man missbraucht die öffentlichen Tools, um damit Schaden anzurichten.
Wir haben sehr oft darüber schon gesprochen, und wir haben viele richtige Dinge gesagt darüber. Ich habe nur immer mehr so das Gefühl, lohnt es sich überhaupt noch, das in dieser Form zu thematisieren, weil wir damit ja einfach nur noch diese Spirale weiter anfeuern. Und es sind ja im Grunde genommen Champagne Problems. Also worüber beklagen wir uns? Oder wir beklagen uns ja nicht wirklich, sondern wir versuchen es im Moment zu analysieren. Aber was ist unser Thema gerade? Unser Thema ist, wir stehen in der Öffentlichkeit, wir haben eine Reichweite, die hier bei diesem Podcast wöchentlich immer so fünfstellig ist. Und wir werden rezipiert und es antworten Leute auf uns. Das ist ja ein ziemlich elitäres Problem. Also, ich bin so ein bisschen mehr jetzt auf dem Trip, auf dem du letztes Mal warst. Ich versuche gerade wieder, das so ein bisschen mehr aus mir auszusperren. Und weil ich habe dann auch so gemerkt, teilweise, wenn ich dann anfange, Kommentare zu lesen oder zu sehen, so, okay, gut, der hat geantwortet, der hat geantwortet, denke ich mir, also fange ich dann immer so an, dieses Bedürfnis zu entwickeln, so, boah, du musst dir das jetzt angucken und du musst das jetzt genau untersuchen, alles. Und wenn er irgendwie was Falsches sagt, dann willst du ihm das vorhalten können, dass er da einen Faktenfehler drin hat oder so. Aber ich merke so zunehmend diesen Drang in mir, der so sagt, so, ist okay. Du hast auch genug Scheiße schon in eigenen Podcasts gelabert. Du musst jetzt nicht immer alles auf dem Schirm haben. Kümmere dich um das Unmittelbarere. Und das ist total in Ordnung. Also es bricht einem ja überhaupt keinen Zacken aus der Krone. Und Es ist auch einfach so schön, in diesem Gedanken da durchzugehen, so, das ist alles Entertainment. Und das ist so, irgendwelche Leute machen irgendwie schöne Videos in ihren Twitch-Streams oder so, sprechen darüber stundenlang, laden das auf YouTube hoch, machen ihre paar tausend Klicks, verdienen ihre 3, 4 Euro damit, das ist ihr gutes Recht. Aber es interessiert sie ja nicht wirklich, was wir uns gedacht haben. Wir interessieren uns ja jetzt auch nicht unbedingt zwangsläufig für die tiefsitzende Motivation eines Proletopias, ein Video zu machen. Wir nehmen wahr, er hat es gemacht, wir hören ihm zu, machen uns vielleicht Gedanken darüber, sprechen darüber oder nicht, aber was der macht, wenn die Kamera aus ist, ist uns auch relativ wurscht.
Fertig?
Ja, ich verharre nur in der Bewegung.
Okay, sehr, sehr gut. Ja, toll. Du sagst viele richtige Dinge und du hast tatsächlich genau gerade die Haltung, die ich letzte Woche hatte. Gefällt mir sehr gut. Ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Ich sehe das aus der Perspektive der Kunst. Und das sage ich gar nicht als Schutzschild, um mich irgendeiner Argumentation zu entziehen. Sondern es ist meine tiefe Überzeugung, dass das, was wir hier tun, eine Form von Kunst ist. Eine vielleicht noch sehr junge Kunst, aufgrund der Medien, die es noch nicht allzu lange gibt. Das, was es zur Kunst macht in meinen Augen, ist, dass wir ganz bestimmte Themen in einem vorgegebenen Rahmen besprechen, in dem wir bestimmte Positionen einnehmen, die wir mit künstlerischen Elementen mischen und manchmal auch verändern oder wechseln. Also wir haben keine festgesetzte Besetzungsliste, Band ist immer das, Serdar ist immer das, sondern wir wechseln das. Manchmal bin ich Band, manchmal bist du Serdar, manchmal sind wir zusammen Band, manchmal sind wir zusammen Serdar. Viel mehr als das, was wir wollen, das ist uns beiden hoffentlich bewusst, vielleicht auch unbewusst klar, ist das, was wir damit erreichen, weil das, was wir damit erreichen, entblößt etwas. Und da ist die gesellschaftliche Funktion und Verantwortung von Kunst aus meiner Sicht, von politischer Kunst. Sie entblößt nämlich, wie unreflektiert manche Menschen auf das reagieren, was wir tun, wie persönlich sie werden, wie schnell sie reagieren, wie ungerecht sie sein können und wie sie in Mechanismen verfallen, die sie eigentlich verachten. Also wie faschistoid sie auch zum Beispiel werden, wie hinterhältig sie agieren, wie sie versuchen, einen zu bedrohen und einem Angst zu machen, weil sie merken, dass ihre Meinung dann mehr Effekt erzielen könnte. Und das aufzudecken ist eine Verantwortung, die wir haben, die sehr mühsam auch ist, weil wir dafür ein sehr dickes Fell haben müssen. Aber die am Ende unsere Kunst wertvoller sein lässt, weil es eben keine Kunst ist, die unser Gegenüber bestätigt, sondern es ist eine Kunst, die unser Gegenüber beschäftigt. Und das ist für mich die Aufgabe von guter Kunst. Und welche Stilmittel wir dabei anwenden, ob wir ordinär sind, ob wir konträr miteinander umgehen, ob wir vulgär werden, ob wir wie auch immer, das entscheiden wir. Weil wir die Sender sind und die anderen die Empfänger. Und sie dürfen damit machen, was sie wollen. Dass, solange sie, und das ist eine kleine Einschränkung, nicht den Rahmen des Gesetzlichen oder des Moralischen überschreiten. Weil es gibt auch einen moralischen Rahmen. Also zu mich als Kanake, Ausländer, was auch immer zu beschimpfen, mit einer ernsthaften Absicht, mich zu diskriminieren, ist für mich ein Grenzüberschritt.
Ich habe einen
Und das
anderen.
lässt sich auch nicht aufwiegen mit der Argumentation, der macht das ja selbst mit anderen. Ne? Also ich mache das ganz klar definiert in Formaten, die einen Namen haben, die einen Rahmen haben und in der ich auch eine Position habe, die erkennbar ist als Rolle.
Ja. Zumal ein weiterer Aspekt, den ich da gerne ergänzen würde, ist, ich finde, zu diesem moralischen Rahmen gehört auch Lügen.
Unbedingt ja.
Also
Ja.
wenn man sagt,
Unwahrheiten
ja, also
verbreiten.
wenn man sagt, der Typ macht auf seinem Kanal irgendwie Reaction-Videos und zieht dort meistens über Frauen her, Ist das
schlicht
eine
und
Lüge?
einfach gelogen.
Es steht 38 zu 35 für die Männer in diesem Format. Also,
ja, und es sind auch nicht nur linke Frauen.
ja.
Beatrice von Storch, Alice Weidel kommt
Björn
zweimal drin
Höcke,
vor.
Chrupalla,
Ja.
divers.
Und ich bekomme eine Menge Anfeindungen übrigens von Rechten, ne? Also die das überhaupt nicht mögen.
Ja.
Aber das spielt in dem Moment keine Rolle, wo die Absicht des Rezipienten die Rückverletzung ist. Also er fühlt sich angesprochen und vielleicht sogar verletzt und er möchte das in gewisser Weise zurückgeben.
Ich glaube, es geht gar nicht um die Rückverletzung. Ich glaube, das ist viel zu sehr, da geht's dann, das würde mit viel zu viel Interesse für dich zusammenhängen. Ich glaube, du bist in dem Moment eine austauschbare Figur und einfach nur das im Moment opportune Instrument, das man vorzeigen kann, um die eigene Moral abzubilden. Also sich hinzusetzen in einem sehr langen Video und durchzudeklinieren, warum man dich für moralisch verwerflich hält, sagt ja vor allem auch aus, ich hab die Integrität zu entscheiden, was moralisch okay ist und was nicht. Und das unterstelle ich auch eben einem Jan Böhmermann. Warum sich ein Jan Böhmermann ausgerechnet einen Clownswelt rausnimmt, zum Beispiel, wo es viele andere, teilweise auch deutlich mächtigere Menschen gibt, die diese Impulse stärken. Ich frage mich zum Beispiel, warum bei Jan Böhmermann es nie irgendwie darum ging, die wirtschaftlichen Verbindungen in rechte Netzwerke zu besprechen, wo es einige gibt, wo Menschen mit sehr, sehr viel Geld unterwegs sind. Das wäre das, was man allgemein als nach oben treten bezeichnen würde. Aber wir haben genug über dieses Thema gesprochen. Ich glaube, ein weiterer Aspekt dessen, was wir machen, und damit würde ich gerne zu dem, möchte ich dir gerne das Thema anbieten, was ich mitgebracht habe, ein weiterer Aspekt dessen, was wir machen, was es in meinen Augen auch zur Kunst macht, ist, dass wir auch fluide sind in den Meinungen, die wir haben können. Also wir können auch durchaus, wir müssen uns nicht versteifen. Wir können andere Positionen ausprobieren, teilweise unsere Meinung auch ändern. Und deshalb wollte ich mit dir über was sprechen, worüber ich mir jetzt so in den letzten Tagen Gedanken gemacht habe. Welche Fehler haben wir vielleicht auch gemacht?
Gutes Thema. Ich würde nur eine Sache schnell
Klar,
ergänzen. Ne?
klar.
Finde das super, wie du, also finde heute deine Statements alle wirklich spitze. Was mich halt auch wundert oder sogar fast ärgert, ist, wie betriebsblind die Leute dann plötzlich werden. Ne? Also, dass sie plötzlich, also die Vorwürfe, wenn man sie wirklich betrachten würde, ne, sind so weit hergeholt, dass man schon fast sich selbst verwechselt. Ja, also zum Beispiel Ableismus. Was für einen Grund sollte ich haben, ableistisch zu sein?
Homophobie finde ich den viel lustigeren Vorwurf.
Homophobie. Welchen Grund sollte ich haben? Also ich mache meine Arbeit seit 40, über 40 Jahren. Und jeder, der mich gesehen hat und das nicht missbraucht, um entschuldige, hier war gerade ein Anruf. Jeder, der mich gesehen hat und das nicht jetzt missbraucht, um so zu tun, als hätte er etwas anderes in mir. Ach, hier klingelt schon wieder. Ich muss das kurz mal abwehren und schreiben. Warte, ich muss das kurz. So.
Jeder,
Also, nochmal.
der dich auf der Bühne gesehen hat und das nicht missbraucht.
Und es nicht missbraucht oder im Nachhinein so tut, als hätte er was anderes gesehen als das, was er in dem Moment wahrgenommen hat, der weiß, dass das, was ich tue, ganz klar ist. Ja, also ich positioniere mich sehr klar auf der Bühne. Ich sage ganz klar, wo ich stehe, was ich nicht toleriere und worum es mir geht. Deswegen frage ich mich dann oft, ist das eine Vervielfältigung, die einfach sich immer weiter reproduziert, bis sie zu einer Wahrheit wird, dass jemand, der mich gar nicht kennt, irgendwann sagt, ach so, das ist doch der Ableist, der misogyne Rassist, der immer das F-Wort sagt. Oder ist das eine Absicht, dass man denkt, damit treffe ich den am besten, weil das am weitesten weg ist von dem, was er eigentlich sein will? Oder ist das eine Überzeugung, dass man in dem, und jetzt komme ich auf deine Frage, was wir tun, vielleicht wirklich etwas raushört, was wir übersehen? Also bin ich wirklich homophob? Bin ich wirklich misogyn? Hasse ich wirklich Frauen? Und habe ich was gegen Behinderte? Ist das vielleicht, übersehe ich das? Bin ich das? Und das ist eine enge Frage, also ist nah dran an der Frage, die du gestellt hast. Welche Fehler machen wir?
Ja, das ist spannend. So habe ich darüber gar nicht in dieser Form nachgedacht, weil ich ja, ich bin ja nicht so Ich bin ja, glaube ich, in dem, was ich sage, oft deutlich weniger ambivalent. Deshalb ist, glaube ich, bei mir die Gefahr des Missverständnisses nicht ganz so groß, weil ich mich da nicht so rauswage, nicht so sehr rauswage wie du. Du bist ja dann doch eben auch gerne mal, also du hast ja auch Spaß daran, so ein bisschen zu spielen damit. Und
Na, Vorsicht, Vorsicht, das finde ich zu einfach. Darf ich dich unterbrechen?
natürlich.
Naja, da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante, die du gerade sagst, oder eine ähnliche Variante ist, dass man sagt, der benutzt das, weil er es eigentlich sagen will. Damit hält man aber die Behauptung aufrecht, der will das eigentlich sagen.
Nee, das meinte ich überhaupt nicht. Das meinte ich überhaupt nicht. Gute Ergänzung, aber das meinte ich über. Aber du bist öfter mal bereit, dich auch eben dir dieses Kostüm auch anzuziehen. Du bist halt schneller dabei, diese Wutbürger-Parodie mal rauszuholen und damit zu spielen, dass Leute dann glauben könnten, dass du das denkst.
Naja, das hat aber einen Ursprung und
Ich
das hat eine
weiß.
Entwicklung. Der Ursprung war die Hate Night und die
Ja.
Entwicklung dessen war immer undeutlicher zu machen, wann ich das selbst bin oder wann ich etwas nachspreche und letztendlich auch vorspreche. Denn das, was ich da sage, führt ja genau zu dem, was ich eigentlich nicht sagen sollte, nämlich dass Leute es stellvertretend für mich sagen. Also übersetzt, ich bin eigentlich jemand, der Rassismus anprangern will, aber dadurch, dass ich ihn persifliere, erzeuge ich rassistische Reaktionen auf mich.
Einerseits das und auf der anderen Seite finde ich, kann man ja auch dieser Empörung, die man dann erzeugt, durchaus was Positives abgewinnen. Also man kann ja theoretisch sagen so, hey, es ist doch gut, wenn sich da jemand hinstellt und den Bösewicht spielt, damit wir auf ihn sauer sein können.
Ja, den Antagonisten, klar, den muss
Ja,
es geben.
genau. Und ich finde so, das ist hier zum Beispiel das, was ich immer nicht verstanden habe an dieser Kritik an zum Beispiel Schock-Comedy oder anderweitigen, also so, wenn es wirklich darum geht, etwas darzustellen, was man im Grunde genommen abstoßend finden müsste. Das passiert übrigens zum Beispiel in der Literatur gar nicht. Wenn die Leute ein Sebastian Fitzek-Buch lesen und es dann darum geht, wie eine Frau einen Lötkolben vaginal eingeführt bekommt, dann verstehen die Leute, dass das keine Glorifizierung von Gewalt ist. Wenn aber sich ein Comedian auf die Bühne stellt und halt rassistische Witze erzählt, deren Witz ist, dass sie rassistisch sind, und die Leute dementsprechend darauf geschockt reagieren, ist ja daran der Witz, dass sie erkennen, was das Böse ist. Weil sie wissen, was das Gute ist. Du hast überhaupt nur die Möglichkeit, dich über das Böse zu empören, weil du ein moralisches Bewusstsein dafür hast. Und im Grunde genommen ist das ja eigentlich eine sehr beruhigende Nachricht.
Ja, das stimmt. Gibt aber noch andere Faktoren, ne? Also es gibt unabhängig davon wirkende Faktoren. Zum Beispiel im Augenblick ist es sehr beliebt und gängig, Nostalgie aufzulösen in Enttäuschung oder Ernüchterung.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel Stefan Raab ist das beste Beispiel. Stefan Raab wurde ja verklärt in der Zeit, in der er nicht da war. Und die Nostalgie, die man immer wieder bemüht hat, um zu sagen, damals war die Fernsehunterhaltung noch anders, führte zu einer Sehnsucht. Mensch, wenn der wiederkäme, dann wäre alles wieder gut. Und dann ist er wiedergekommen und es hat nicht lange gedauert, bis alle, die vorher sich gewünscht haben, dass er zurückkommt, sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Der ist aus seiner Zeit gefallen. Also es ist eine Energie, die mit der vollen Wucht, mit der sie am Anfang etwas wollte, umschlägt in etwas, was nicht mehr erträgt oder nicht mehr haben will. Das ist noch ein Mechanismus, der dazukommt. Aber das, was du sagst, ist auch total interessant. Ja, wir könnten uns zurücklehnen und zufrieden sein und sagen, Ziel erreicht. Aber das finde ich schade, wenn das reichen würde. Also ich würde mir wünschen, dass wir noch eine intelligentere Rezeption hätten, die sagt, wir sind auf eurer Seite bei dem, was ihr tut, weil wir wissen, gegen wen ihr das tut. Aber die Seite, für die wir es tun, denkt, dass wir es gegen sie tun. Und das ist schlimm, weil das eigentlich die Leute sind, für die man einsteht. Also ich bin doch nicht auf die Bühne gegangen und habe vor Nazis gelesen, weil ich gegen links war, sondern weil ich gegen Nazis war. Und wenn aber heute Linke zu mir sagen, du bist selber ein Nazi, dann habe ich sogar einen Impuls zu sagen, okay, dann verteidige dich bitte das nächste Mal selbst, wenn du angegriffen wirst von einem Nazi. Dann brauch mich bitte nicht als Sprachrohr.
Ja, verständlich. Das ist ein großes Problem ohnehin in diesen politischen Geschichten. Ne? Also ich trage ja dieses Shirt, was ich heute trage, nicht einfach so aus Jux und Dallerei, sondern es kommt ja viel, es bricht sich viel darauf runter, dass ganz viele auch dieser politischen Grabenkämpfe, die wir erleben, dass die Linken größtenteils damit beschäftigt sind, sich untereinander irgendwie fertig zu machen. Weshalb eben Protetopia zum Beispiel auch gesagt hat, so, ich bin kein Linker mehr, diese Infights gehen mir auf die Nerven, jeder will irgendwie korrekter sein als der Nächste, hat er ja durchaus recht mit. Aber der Grund, warum das ja überhaupt verfängt, sind ja Marktmechanismen. Also das Logische wäre doch zu sagen, wir übersehen, das können rechte, konservative Kräfte übrigens viel besser, die können im Zweifel zwar sagen so, es muss jetzt was passieren, wir sammeln uns. Wir übersehen unsere Differenzen, wir sind jetzt vielleicht mal in dem Moment ein bisschen opportunistisch, so, aber wir nutzen diesen Opportunismus, um uns zu vereinigen und nicht um uns voneinander zu trennen. Der linke Opportunismus ist meistens, sich von anderen zu trennen und sie praktisch vor den Bus zu schubsen. Und das hängt vielleicht, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, ob das mit so einer Form von Individualismus zusammenhängt, ob das damit zusammenhängt, dass man sich eine eigene Marktlücke schaffen will vielleicht, oder dass man sich interessant machen möchte dadurch, wofür und wogegen man ist. Aber ich habe immer das Gefühl, wann immer ich so zum Beispiel diese auch oft eben auch sehr persönlichen Beiträge über Streit sehe, dass das ein Ausverkauf der eigenen Seele ist. Und auch ein Ausverkauf der eigenen Position. Und ein Ausverkauf dessen, wofür man eigentlich stehen müsste.
Ja, und das, was ich gesagt habe letztes Mal, ne, wo ich immer noch zu stehe. Also es ist ein Ausdruck von Einsamkeit und Verzweiflung.
Ja, aber wie wird denn diese Einsamkeit aufgeführt? Also auch da könnte man ja sagen, ist es ja kontraintuitiv, gerade in der linken Szene, sich dann noch mehr zu vereinzeln, wenn es da um das Thema Einsamkeit geht. Es geht ja, glaube ich, um eine Form der Einsamkeit, die nicht erkannt wird, sondern es hat mehr mit einem Selbstwert zu tun, der missinterpretiert wird. Also es gibt aufgrund einer Einsamkeit ein geringeres Selbstwertgefühl, und kompensiert wird das eben nicht, indem man sich mit der Gesellschaft konfrontiert und vielleicht die Augen aufhält, was da alles so noch so Spannendes sein kann, sondern indem man sich so versteift und auf eine Weise auch intern radikalisiert. Das muss jetzt gar nicht unbedingt radikalisieren im politischen Sinne bedeuten, sondern einfach in der eigenen Denke so festfährt, dass man sich dann, also so, dass man dann versucht, Gefolgschaft zu akkumulieren. Also nicht Gesellschaft, ja, sondern Gefolgschaft.
Ja, ja, ja.
Das ist ja was ganz Diffuses, ne? Hier stehen jetzt, hier lese ich die Zahl, es sind 554 Leute da, die hier zuschauen. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Wann spricht man schon mal vor 500 Leuten oder 600? Aber es ist ja ganz diffus. Und die können mir ja auch nicht sagen, was ist. Also die können mir ja nicht antworten. Also insofern ist das ein ganz, ganz komisches, total verschobenes Ding, gerade in diesem Einsamkeitskontext. Also man ist dann, weißt du, das sind dann so viele Leute, mit denen man praktisch umgeben ist, und man ist trotzdem genauso alleine wie vorher.
Hm. Ja, und dann gibt es noch, wie ich versuche dich zu ergänzen, nicht dir zu widersprechen.
Alles gut. Du kannst mir auch widersprechen.
Nein, habe ich gar nicht das Bedürfnis zu. Und dann gibt es eben noch Blöcke und Mechanismen, die das Ganze abfedern, damit man am Ende nicht merkt, dass die Ursache für das, was man tut, eigentlich im Grunde genommen das ist, was du gerade gesagt hast, nämlich die Einsamkeit, das Verlangen danach, gesehen und gehört zu werden und Gleichgesinnte zu finden, sich zu verbünden mit anderen. Diese anderen Blöcke, die dazugehören, sind eigentlich eine unstillbare Sucht nach Sensation.
Ja.
Ja. Also, dass man sagt, wir brauchen eine Sensation, an der wir uns aufhängen können, mhm, und dann eine fast einzufangende Gier oder sagen wir ein Rausch eigentlich, der daraus entsteht, etwas so lange zu potenzieren, es so lange weiterzutreiben, bis es zusammenbricht, ja, bis ein Kollaps dabei entsteht. Und dann ist man wieder nüchtern. Es ist eigentlich wie eine Droge von Anfang bis Ende, dieser Prozess, dieser Ablauf. Und dann ist man wieder nüchtern und dann sucht man wieder einen neuen Kick.
Das ist ja Drogensucht, ja, ja.
Was ich ganz besonders finde, ist zum Beispiel, dass man auch nicht davor zurückschreckt. Also auffälligste Merkmal dieses ganzen Vorgangs ist, dass sie durchsetzt ist von Widersprüchlichkeit. Und wie du eben richtig gesagt hast, es bringt auch nichts, die Widersprüchlichkeit aufzudecken, weil sie für den, der es macht, keine Bedeutung hat. Es ist Mittel zum Zweck und er stellt sich gar nicht der Analyse oder dem Argument des Gegenübers, der sagen könnte, hey, das ist widersprüchlich, was du sagst. Du nimmst uralte Ausschnitte von mir, um damit darzustellen, dass ich jetzt mich verändert habe und rechts bin. Das ist eine Beweisführung, die funktioniert so nicht. Ja, außerdem, wer spricht mir, dem Künstler, ab, dass er sich verändern darf? Wer spricht mir überhaupt ab, dass ich mich in irgendeine politische Richtung bewegen darf? Ich habe kein Abonnement unterschrieben, immer eine bestimmte politische Haltung zu haben, sondern ich nehme das Recht mir heraus, mich zu verändern. Ne? So, aber dass man davor nicht zurückschreckt und sagt, um diese Beweisführung zu betreiben, gehe ich sogar ins Archiv und such mir möglichst viele verwerfliche Dinge raus, um dann zu sagen, guck mal, damit funktioniert das jetzt, was wir vorhaben. Nämlich diese Empörung, das Suchen nach Gleichgesinnten, der Kick, den man empfindet in dem Moment, in dem man sich drüber aufregen kann. Und dann wieder die Ernüchterung, wenn man merkt, dass es im Grunde genommen gar nichts bewegt, außer die Ambiguität, die man aushalten sollte.
Das ist jetzt natürlich wieder sehr, sehr defensiv, aber es stimmt ja im Kern. Also ein weiterer Aspekt, der dazugehört, ist auch noch nicht nur eben das Suchen im Archiv, sondern auch das, wie ich unterstelle, bewusste Weglassen. Also das bewusste Ignorieren von gewissen Zusammenhängen. Also auch ich werde jetzt wieder defensiv und spreche indirekt zu Leuten, aber ist jetzt halt so, wer über die Inhalte dieses Podcasts urteilt, der muss ja so ein bisschen was davon gehört haben. Und wer dann zu der Conclusio kommt, dass das dann alles irgendwie rechtes Gedöns sei oder sich zumindest den Rechten anbiedern würde, der muss ziemlich große Teile halt bewusst überhört haben. Also wir haben...
Oder sich und seine Argumentation dienbar machen.
Genau, also wir haben ja wirklich in ungelogen Dutzenden Folgen sehr deutlich gegen rechte Gesinnung gesprochen. Wir haben über die Köpfe dieser neuen Rechten uns unterhalten. Wir haben über rechte Politiker, wir haben über rechte Inhalte gesprochen. Wir haben über parteipolitische, parteiprogrammliche Inhalte gesprochen. Wir haben eine ganz tolle Folge gehabt, wo wir auch über zum Beispiel über das Schicksal von alleinerziehenden Müttern gesprochen haben. So, das sind alles Dinge, die liegen ja vor und die überwiegen auch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, rein numerisch alle Provokationen, die wir uns vielleicht zwischendurch mal erlauben, die dann natürlich ein großes Echo hinterherziehen, das wollen wir ja auch so ein bisschen, aber wir wollen ja deshalb diese Provokationen auch platzieren, damit die Leute auf das andere von sich aus stoßen können. Und das dann auch entdecken. Das ist ja eine Form der Infiltration. Also manchmal haben wir dann ein bisschen auf die Kacke, um die Leute so ein bisschen einzulullen und ihnen dann hintenrum vielleicht doch noch das andere mitzugeben.
Ja, das ist schlicht und einfach unvollständig. Das hast du richtig gesagt. Es ist bewusst unwahr und es ist sensationsgierig. Also es heischt nach Sensation. Eine Aussage zum Beispiel wie, ich sei mit der Kanzlerkandidatur politisch geworden, ist vollkommener Dünnschiss.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Mit der ich habe 1996 angefangen, die Lesung aus meinem Kampf zu machen. Das war fast 20 Jahre vor der Kanzlerkandidatur. Also das auch da ist das Vertrauen auch, was die Zuschauer und Zuhörer in den Sätzen, der vorgibt, es zu wissen, so unendlich groß, dass man sich wünschen würde, dass sie ein bisschen mehr Vertrauen auch für uns übrig hätten.
Ja, ich fand es übrigens spannend zu erfahren, dass deine NTV-Sendung sehr schnell abgesetzt wurde. Wahnsinnig schnell war das. Ne? Nach 3, 4 Jahren?
6 Jahre.
Nach 6 Jahren, ja, das ist wirklich sehr schnell.
Na gut, aber lass uns bei dem Mechanismus bleiben. Und vor allen Dingen die Frage, die du gestellt hast, welche Fehler wir gemacht haben. Und ich fand meinen Gedanken auch ganz spannend. Vielleicht können wir den auch nochmal aufgreifen. Sind wir nicht vielleicht wirklich homophob? Sind wir nicht wirklich rassistisch oder rechts? Wenn wir trotz aller Einordnungen Dinge sagen, deren Wirkung wir unterschätzen. Also wenn ich zum Beispiel Zelensky kritisiere, ne, ist das ein Beweis dafür, dass ich pro Putin bin? Muss ich mir dessen bewusst sein, dass das so verstanden werden kann? Welche Verantwortung, welche Verpflichtung habe ich, das noch deutlicher zu machen, wo ich stehe, wenn ich überhaupt irgendwo stehe? Habe ich das Recht zu sagen, es ist ambivalent? Manchmal finde ich das, was Zelensky macht, lächerlich. Manchmal finde ich das, was Putin macht, grausam. Aber wenn ich als Rolle darüber spreche, kann ich es auch verwechseln, so dass derjenige denkt, ich würde gegen Zelensky sprechen, vielleicht gar nicht merkt, dass ich für ihn spreche. Also verstehst du die Frage? War es zu komplex?
Nee, ich verstehe die Frage. Ich weiß aber nicht, ob, also sie kommt mir ein bisschen wie eine rhetorische Frage vor, ehrlich gesagt. Weil für mich, uns beiden ist ja die Antwort darauf klar. Also ja, natürlich müssen wir damit rechnen, dass das falsch verstanden wird. Wir müssen auch damit rechnen, dass es bewusst falsch verstanden wird. Wir müssen damit rechnen, dass egal auch wie oft wir uns deutlich positionieren, dass es im Zweifelsfall irrelevant ist, weil wir oft in der Wiederverwertung wahrgenommen werden. Also ein Ausschnitt wird irgendwo geteilt, jemand anderes macht eine Reaktion darauf, dann wird diese Reaktion von jemand anderem kommentiert. Also die wenigsten Leute gehen ja wirklich an die Primärquelle. Das ist auch okay. Also was machen wir? Wir machen teilweise 1 bis 3 zweistündige Podcasts pro Woche. Vielleicht sind, also da können wir auch, ich finde, da müssen wir auch ein bisschen nachsichtig sein und können natürlich nicht erwarten, dass die Leute das alles gehört haben.
Wirken wir so, als wären wir nicht nachsichtig?
Also, das ist gar nicht der
Wobei, Punkt, wenn es etwas gibt, worüber ich mich gerne aufregen würde, ist, dass man immer die negativen Stimmen mehr hört als die positiven. Und dass die Menschen, die eigentlich wissen, was wir hier sagen und die den Kontext ja auch erläutern könnten oder sogar widersprechen könnten, wenn jemand falsche Behauptungen aufstellt, dann sich oft nicht bemerkbar machen.
Oft machen sie sich bemerkbar, aber es verhallt leider sehr schnell. Also da muss ich jetzt auch sagen, da gab es auch in den letzten Tagen viele Leute, die da entsprechend kommentiert haben. Das ist auch, das ist vielleicht tatsächlich ein Fehler, den wir machen, dass wir uns dann, wir sagen hier zwar immer so, ja, das ist uns alles egal, aber vielleicht beschäftigen wir uns doch zu viel auch mit dem Negativen.
Sehr gute Aussage, absolut.
Auch jetzt, aber darf ich das noch kurz ein bisschen weiter ausführen?
Na klar, gerne, gerne.
Ich habe auch jetzt so, wenn ich mir dieses Gespräch jetzt hier selber nochmal so durch den Kopf gehen lasse, auch heute haben wir ja eigentlich total viele defensive Passagen. Wir haben ja jetzt auch wieder viele Dinge gesagt, mit denen wir indirekt geantwortet haben auf etwas, was jetzt irgendwie in der Reaktion auf unsere letzte Folge kam. Und da haben wir auch nicht auf das Positive reagiert, sondern wir haben auf das Negative reagiert. Und wir sitzen ja dann hier und sagen auch so, ja, wir versuchen das alles irgendwie aus uns auszusperren. Aber irgendwie wurmt es uns doch. Also scheinbar wurmt es uns irgendwie. Irgendwas macht das mit uns. Wir sind irgendwie angreifbar dadurch.
Weiß ich nicht. Also ich gebe dir total recht mit dem, was du sagst, dass das ein bisschen doof ist oder widersprüchlich zu sagen, das macht uns alles gar nichts aus und dann 2 Stunden drüber zu reden. Gebe ich dir 100%ig recht mit, finde ich einen sehr guten Gedanken, sollten wir auch unbedingt drüber mitarbeiten, um es in Zukunft anders zu machen. Aber, und das ist ein großes Aber, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wie einem etwas egal sein kann und man trotzdem engagiert darüber sprechen kann. Das ist nicht immer gleichzusetzen. Also ich kann dir sagen, ich kann sehr glücklich sein, auch wenn wir dieses Thema nicht besprechen würden. Und ich fühle mich sehr stabil und sehr wohl in meinem Leben. Ich bin umgeben von wunderbaren Menschen, dich mit eingeschlossen, die mich kennen, so wie ich bin. Und da kann noch so viel über mich gesagt und geschrieben werden. Das bringt mich nicht aus der Fassung. Dennoch ist es eine Verlockung, der wir manchmal vielleicht zu sehr erliegen, zu sagen, es ist nicht so, wie behauptet wird. Oder wir haben das anders gemeint oder ihr habt das falsch verstanden. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, weil ein bisschen Leidenschaft dürfen wir schon haben. Weil wir sind ja hier auch nicht jetzt totale Platzhalter oder Roboter. Weil das war zum Beispiel für mich letztes Mal ein bisschen der Anlass zu sagen, hey, lass uns mal an den Kern der Sache gehen. Weil ich es manchmal ermüdend finde, dann auch so Plattitüden zu
Ja, man
repetieren.
wird dann
Und
zum
so,
Stellvertreter einer Haltung.
ja, man redet so, damit man redet. Ja, besonders so politisches Zeug fängt man an, so Floskeln zu
Ja,
reden.
man redet
Ne?
dann, man sagt dann Dinge, um halt mehr, also weniger ein Signal ins Gespräch zu geben. Das ist dann auch mir aufgefallen, letztens, als ich mir das dann nochmal angehört habe. So, ich habe zwar schon auch mit dir dann gesprochen, aber ich habe auch primär, dann, primär nach außen gesprochen. Oder nicht primär, aber es war zu, das Verhältnis hätte mehr das Gespräch mit dir sein müssen.
Aber ich gebe dir recht, man muss aufpassen, dass man sowas nicht benutzt, um dann so Stellvertreterbotschaften abzulassen. Aber andererseits finde ich manchmal die Eindeutigkeit auch sehr langweilig. Also ich finde das dann, das, was wir zum Beispiel am Ende der letzten Folge gemacht haben, war mir total zuwider. Wirklich, ich würde sowas nie machen und deswegen war es auch total cool, dass wir uns das haben bezahlen lassen. Aber selbst mit dem Geld hat sich's für mich noch total schräg
Ja,
angefühlt.
ich fand das auch, also ich war ja auch, als wir die Idee dann irgendwie hatten, weil ja auch wir natürlich lesen, dass dann immer gefordert wird, sagt was dazu, sagt was dazu. Die Flair-Geschichte ist ja ein halbes Jahr her und wir haben von Anfang an gesagt, so, wir bringen das überhaupt nicht aufs Tableau. Aber ich war am Anfang halt so ein bisschen so, müssen wir das jetzt echt machen? Aber ich dachte mir so, eigentlich können wir ja genau damit diese Widerlichkeit so ein bisschen auch zeigen. Also
Ja, wir
wie
sind aber auch
widerlich
in
das
was
ist.
hineingeraten, ne?
Ja, natürlich, ja.
Also wir haben da was angezettelt, was wir nicht berechnen konnten.
Ja, klar, ja, klar. Aber auch gleichzeitig fand ich eben so, war das eben so, war dieser Punkt, das eben so mit so Geldsummen zu verknüpfen und dann halt auch so ganz offensiv abgewichst zu sagen, so müsst ihr uns halt bezahlen dafür. Das hat halt für mich diesen Ekel, den dieses Kleinkrieg-Ding sowieso schon hatte, so gut übersteigert, dass es für mich auf so einer ironischen Weise wieder erträglich war.
Ja, auf der Metaebene war es super. Es war
Ja.
Kunst auf der höchsten Ebene. Aber ich finde eben, das, was danach kommt, muss man dann auch ertragen. Also man geht ja dann in den Infight, ne? Und man gibt ja Anlass dafür, dass diejenigen, die man da namentlich erwähnt, eben darauf reagieren.
Ja.
Obwohl man eigentlich demonstrieren will, obwohl man das Gegenteil eigentlich sagen will. Also man vertritt ja überhaupt nicht seine echte Meinung. Unsere echte Meinung, hast du eben geäußert, ist, das ist für mich sowas von prollig und asozial und unnötig, so Kommunikation zu führen über drei Ebenen und Leute zu beschimpfen oder sie zu versuchen einzuschüchtern oder was auch immer. Für mich war all das, worüber wir gesprochen haben, wie tote Materie. Es hatte für mich überhaupt keine Relevanz und es hat dummerweise, dadurch, dass wir es dann gemacht haben, wieder an Relevanz gewonnen, weil man
Ja.
natürlich dann sieht, oh shit, die reagieren da drauf. Aber wir können auch wieder locker zurück an den Punkt kehren, wo es uns nicht interessiert. Weil
Ja.
jetzt ist Schluss, jetzt wird auch kein Geld mehr bezahlt, jetzt gibt es einfach keine Statements mehr.
Jetzt wollen wir euer Geld nicht mehr. Wenn ihr es uns trotzdem geben wollt, ist hier der PayPal-Link, aber erwartet nichts dafür.
Genau.
Nee, aber das ist tatsächlich auch so, auch das war zum Beispiel wieder so ein Punkt, wo ich mir so dachte, so, ah krass, im Grunde genommen ist da ja auch jeder gute Wille so ein bisschen dann egal. Also mir ist das zum Beispiel aufgefallen, als ich, und ich habe es mir fast so ein bisschen gedacht, als wir eben die Flair-Geschichte erzählt haben und ich dann eben gesagt habe, so ja, dann ist Flair aufgestanden, hat gesagt, ja, ich bin keine Schwuchen und ist dann rausgegangen. Als ich das gesagt hatte, war mir irgendwie klar, dass jetzt das, was das ein Thema sein könnte. Dass man dann denkt so, ah ja, der will mir jetzt Homophobie unterstellen, weil er zitiert, dass ich gesagt habe, Serdar, ich bin keine Schwuchtel. Natürlich weiß ich, was ein Flair damit meint. Natürlich weiß ich, dass das Slang ist. Natürlich weiß ich, was Eminem meint, wenn er irgendwie cursed oder so. Das ist mir ja klar. Aber trotzdem fand ich das dann so spannend, so zu sehen, so, ach, guck mal, es wird sofort als Krieg aufgenommen, was wir nach außen senden. Wenn du über Proletopia sagst, so, ey, das tut dem psychisch nicht gut, der geht in die Klapse, ist das ja ein Statement, was du machst, weil du dir Sorgen um ihn machst. Und wenn du sagst so, ey, der ist da mit so viel Emotionen drin und der fuckt sich ab einfach. Das ist auf Dauer für einen Menschen, der vorbelastet ist, vielleicht wirklich problematisch. Und er macht daraus, du machst dich über seine psychische Erkrankung lustig. Ich glaube auch, ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er das irgendwie extra macht. Aber das, was mir das zeigt, ist ja, wenn Leute das rezipieren, wenn Leute mitbekommen, da wird über mich gesprochen, gehen sie rein mit der Erwartung, dass gegen sie gesprochen wird. Das bedeutet, wenn ich dann sage, Flair ist aufgestanden, hat gesagt, ja, da, ich bin keine Schwuchtel und ist rausgegangen, denkt ein Flair, der sich das anguckt, vielleicht verständlicherweise, das sagt er jetzt, um mir irgendwie was in Abrede zu stellen. Ich wollte in dem Moment das einfach nacherzählen. Und vielleicht, deshalb hatte ich die Frage mit den Fehlern gestellt, vielleicht sind wir manchmal zu, also vielleicht war ich in dem Moment oder bin es generell manchmal, vielleicht muss ich manchmal deutlicher sein, dass ich prinzipiell eigentlich wohlwollend gegenüber mit, oder das anders, dass wir vielleicht uns öfter darüber, also dass wir öfter forcieren sollten, dass wir sagen, wir sind wohlwollend mit unseren Mitmenschen.
Ja, oder einsehen müssen, dass das stimmt, was die Leute sagen in dem Moment. Also ich habe jetzt, ich wollte gar nicht drüber reden, aber du hast drüber gesprochen. Ich habe ja das gesehen, was jetzt Flair dazu gesagt hat, und er hat recht. Also ja, das mag arrogant gewesen sein von mir, herablassen. Vielleicht habe ich ihm das Gefühl gegeben, dass er minderwertig ist in dem Moment. Ja, und ich fand halt trotzdem, dass es ein bisschen überreagiert war. Man hätte das auch anders klären können, aber so what? Also er hat auch sicher einen Punkt, in dem er sagt, nö, so möchte ich mit mir nicht reden lassen. Es stimmen ein paar Dinge nicht, aber das wäre jetzt so, wie er richtig gesagt hat, hin und her und Ping-Pong. Ich bleibe auch dabei, das Video kann er gerne zeigen, da wird nichts Schlimmes für uns rauskommen. Es sei denn, man verfälscht das, was ich ihm aber nicht zutraue. Er ist ein Ehrenmann, deswegen macht er das nicht. Aber ansonsten, ja, der hatte recht. Und weißt du, auch Dings, Proletopia, wollte ich jetzt auch nicht erwähnen, mag auch recht haben mit dem, was er sagt. Ich habe ja Idiot gesagt. Ich meinte das gar nicht so. Ich meinte nicht, du Idiot, sondern ich meinte, man muss schon irgendwie, das ist idiotisch eher, ne? Wenn man so empfindlich ist, wie er das eine Zeit lang war, und er hat das ja öffentlich selbst gesagt, dass man dann sich nochmal in dieses Haifischbecken begibt. Und zu allen Leuten, die ich gar nicht kenne, also ich kenne Flair, aber ich kenne Proletopia nicht, ich kenne die anderen auch nicht, über die wir gesprochen haben, muss ich sagen, sie haben in dem, was sie sagen, oft auch richtige Teile, die mich zum Nachdenken bringen. Und ich finde, viele von denen machen das auch gar nicht boshaft oder persönlich. Das ist viel angenehmer, mit dem umzugehen, als mit den Kommentaren, die dann getriggert davon noch eine Steigerung dessen bringen und dann wirklich rassistisch werden. Ich glaube, die Leute, die und auf uns reagieren, die Professionellen, die sind sich dessen sehr bewusst, dass sie vorsichtig sein müssen.
Die sind, glaube ich, gar nicht sich dessen bewusst, dass sie vorsichtig sein müssen. Für mich sind die einfach, also ich denke einfach, dass die eben, also für mich sind die jedes Verdachts erhaben. Also ich weiß, dass ich gehe sehr davon aus, dass ein Proletopia kein Rassist ist.
Nein,
ich weiß auch, dass Flair kein Schwulenfeind ist.
Also, nein, das ist doch alles klar, und das ist auch genauso dumm zu unterstellen, wie die Dinge, die man uns unterstellt. Aber ich will nur sagen, also in dem, was die sagen, ist auch oft was Richtiges. Ich habe aber keine Lust, das dann so hin und her zu spielen, da gebe ich Flair total recht. Ich will übrigens auch nicht über den Bildschirm Ansagen machen. So, hey, hör mal! Wenn du dich traust, dann komm hier, von Mann zu Mann, los! Was ist das für ein Niveau? Und ich bin dann durchaus in der Lage dazu zu sagen, ja, da sind Punkte dran, ich mag bestimmt total arrogant wirken auf Leute, vielleicht wirklich auch narzisstisch, wobei ich glaube, der Begriff Narzissmus, der ist genauer definiert, als nur jemanden damit zu bezeichnen, der von sich selbst überzeugt ist. Mhm. Narzissmus interessiert sich selten für sein Gegenüber. Das hat übrigens jemand in einem sehr klugen Kommentar unter unser Video geschrieben. Der interessiert sich für sich, aber selten für den anderen. Ich glaube, das ist bei mir jedenfalls nicht der Fall, dass ich mich für mich nur interessiere. Aber und so weiter und so fort. An allem, was die Leute über einen sagen, mag was Wahres dran sein. Es mag auch was Wahres dran sein, dass ich mich im Laufe der Jahre irgendwie entwickelt habe, so dass Leute, die mich früher mochten, mich heute nicht mehr mögen. Ich habe damit keinen Vertrag, und ich finde, das ist was ganz Selbstverständliches, dass man sich auch irgendwann weiterentwickeln darf oder auch nicht, und der andere sich weiterentwickelt und sagt, okay, ist nicht mehr mein Geschmack, gefällt mir nicht mehr. Aber das grundsätzlich zu benutzen, um daraus jetzt so künstliche Konflikte zu erzeugen oder so wie wir es gemacht haben, es anzutriggern, damit wir eine Reaktion bekommen, das ist halt naiv, ne? Weil es ist eine Endlosschleife, wie wir es jetzt gemerkt haben, aus der wir nicht mehr rauskommen. Ja. Deswegen lass uns auch damit Schluss machen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ne? Jetzt hab ich ja im Grunde genommen das gemacht, was ich eigentlich gar nicht machen wollte.
Scheißegal, ja, wir machen alle Fehler.
Ja, wir haben jetzt geantwortet darauf. Obwohl wir eigentlich.
Ja, weißt du, was ich schade fand?
Ja.
Jetzt bin ich auch fertig gleich. Ich muss noch eins sagen.
Ja.
Schade bei all dem fand ich, dass die Komplimente, die wir gemacht haben, gar nicht wahrgenommen wurden und das, was wir fast gar nicht so gesagt haben, wie es nachher gedeutet wurde, viel, viel höher gestellt wurde. Also wir haben ganz oft, du hast gesagt, Flair ist ein cooler Typ, ich habe gesagt, ich mag den und so weiter und so fort. Und ich wünsche mir, wenn ich einen kleinen Wunsch äußern darf durch die Kamera, dass man das auch mal zurückgibt, ja, und was Schönes über uns sagt.
Ja, das wäre nett, ja. Ich ärgere mich jetzt so ein bisschen, dass ich jetzt so dieses Bedürfnis hatte, mich auch irgendwie nochmal zu rechtfertigen gerade. Irgendwie nervt mich das, dass ich...
Das meinst du mit defensiv, ne?
Ja, jetzt war ich gerade defensiv, weil ich habe ja die Namen konkret genannt, weil ich irgendwie ja das Bedürfnis hatte, so doch darauf
zu antworten. Ich habe die ganze Zeit keine Namen genannt,
ich absichtlich. Ich weiß.
Aber lass es uns auf, wir stellen es auf nur für Mitglieder.
Ja, können wir machen, können wir lassen, mir ist das egal. Also, egal. Boah.
lass uns jetzt auch Schluss machen,
bevor wir neue
Fehler machen. Ja, lass uns Schluss machen. Wir haben jetzt genug gesagt. Ich finde
das Fehlerthema aber gar nicht so uninteressant.
Wenn du weitersprechen willst, aber heute nicht wirklich 2 Stunden oder 2,5 Stunden.
Hast du Termine?
Ja, ich habe nachher noch was vor.
Aha. Dann, wir können auch Schluss machen für heute.
Und dann machen wir Montag weiter, finde ich besser.
Ja, und da dann in der üblichen, ich meine, was heißt in der üblichen Ausführlichkeit? Wir haben jetzt auch 80 Minuten gesprochen. Also es ist ja nicht so, dass wir hier Armut abliefern. Aber
lies doch noch ein paar Kommentare vor.
Das können wir doch mal machen. Es kam vorhin schon die Frage, ist das hier überhaupt live? Geht doch mal auf den Chat ein. Lass doch offen, war doch gut, was ihr gesagt habt. Gibt's noch Tickets für heute Abend in Darmstadt vor Ort?
Nee, ist leider verschoben. Auf Herbst.
Frieden als menschliches Ziel, Bestimmung oder Untergang? Okay.
Achso, lies einfach vor.
Ich dachte, du willst darauf antworten.
Gut. Ich will dazu nichts sagen.
Ja. Irgendwie Leute, die spammen. Ich guck mal hier gerade so. Wir wollen, dass Serda und Flair sich am Ende vertragen, aber bis dahin nehmen wir jede Fitna mit. Ja, das ist ja der Impuls. Proletopia schreibt, nix Mitgliederladen, ich muss drauf reacten. Geil. Ja. Wo war Luis Klamroth beim letzten Live?
Ich hab mal eine Frage. Ist Proletopia im Chat?
Ja.
Kann das sein, Proletopia, dass wir, also Erwin, dass wir mal miteinander gesprochen haben und du dich bei mir zugeschaltet hast? Weil das kommt mir so vor, weil du wohnst doch irgendwie nicht in Wien. Ich glaube, irgendwo an, das wollen wir jetzt nicht doxen, aber nicht Wien würde mir schon reichen. Gucken, was er schreibt.
Liebe Grüße an euch, machen wir ein Gespräch. Aftershow wäre mal wieder gut, schreibt uns an. Das können wir auch mal wieder machen. Eigentlich haben wir lange.
Hat jetzt Proletopia geantwortet?
Das dauert ja immer so eine Minute, bis das übertragen ist. Hier schreibt einer, Bent war der Star der letzten Sendung. Also der Star der Herzen in der letzten Sendung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist schön, das zu hören.
Du hast viel Candy Storm abbekommen.
Ja, ich fand das irgendwie sehr, sehr niedlich. Dass viele Leute dann so, also dass erstmal so ein Antagonismus zwischen uns aufgemacht wurde, also man war entweder auf deiner oder auf meiner Seite und dass dann ganz viele Leute so auch teilweise auf so eine sehr väterliche Weise mir geschrieben haben, so, Ben, pass auf, geh weg von dem, der tut dir nichts Gutes. Produzierer schreibt, nein, ich bin in Wien, wir haben noch nie geredet.
Ah, dann verwechsel ich ihn. Schöne Grüße auf jeden Fall. Ja. Und du hast uns gründlich falsch verstanden. Wir finden deine Arbeit eigentlich sehr cool.
Ja, aber ja, ich fand das wirklich total lustig, so also zu sehen, wie dann auf einmal alle so mich auf so eine Weise in Schutz genommen haben. Von der ich, also die mich einerseits irgendwie gefreut hat, aber von der ich mich andererseits halt so null abgeholt gefühlt habe.
Ja, weil du ja weißt, was du für ein Arsch bist.
Ja, ich weiß total, was ich hier. Oh, das ist wirklich das aller Wichtigste, finde ich. Bei aller Kritik, die wir ne, an anderen geäußert haben, finde ich es gut, dass wir zwischendurch immer wieder feststellen, dass wir selber auch ziemliche Wichser sind.
Ja, klar. Ja. Aber jetzt haben wir es ja aufgelöst. Ne? Jetzt haben wir allen Leuten gesagt, dass wir sie sehr gern haben. Und ja. Wenn ihr reacten wollt, also auch Proletopia, dann reactet doch auf Leute, die auf mich reactet haben. Ja. Das hat Proletopia ja schon mal sehr gut gemacht. Ich glaube, das war auf das Pökler-Video. Ich brauche dringend deinen Intellekt und deine Hilfe. Verschwende sie nicht an mir. Setz sie dort ein, wo sie hingehört.
Genau. Tschüss, ihr Süßen.
Tschüss hier, macht's gut, bis bald, ciao.
Bis bald, ciao.